Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Lieblingspodcast, wenn es um die richtig guten Bücher geht.
Da sind wir für euch da.
Ja. Ihr wisst ja, keine Verrisse, sondern wirklich nur, wir tauchen für euch in die literarische Welt, um die Perlen an die Oberfläche zu bringen.
Genau, wir haben schon was gepostet heute. Wir sitzen ja wieder am Kanal, im Moment in unserem Lieblingsbiergarten. Und eben vor ein großes Schiff vorbei, aber diesmal kein schnöder
Shipping.
Genau.
Irgendwie sowas.
Sondern ein großes Kreuzfahrtschiff.
Wahnsinn.
Haben wir uns schon drüber lustig gemacht. Wer heute noch eine Kreuzfahrt bucht, ist kein Klimakleber, haben wir gesagt. Ja. Also, da haben wir eine kleine Meinung zu dagelassen bei Instagram. Könnt ihr ja mal reinschauen in unseren Feed. So.
So.
Wir haben heute, obwohl wir beide ein bisschen im Stress sind, eigentlich. Ja, du eigentlich nicht, ne? Du siehst so entspannt.
Nee,
ich fahre aber im Urlaub
nachher,
und das ist total stressig.
Ja, ich muss nur nachher pünktlich beim Grillen sein.
Schön.
Ja. Es gibt übrigens Fleisch, ne? Um das gleich mal vorwegzunehmen. Oh, ich habe neulich wieder das Abendblatt gelesen.
Ja.
Und dann war da irgendwie, ja, wir grillen und so weiter. Und dann weißt du schon ganz genau, ne, wenn Journalisten über das Grillen schreiben, ist es natürlich alles Veggie.
Ja, ja, klar.
Ja, das ist ja sowas von verpönt, irgendwie heute noch ein Stück Fleisch auf den Grill zu legen.
Ja, völlig.
Also jedenfalls ist es offenbar in den Medien verpönt.
Und dann werfen sie die Vegetarier da ein Stück Fleisch drauf. Das sieht aus wie Fleisch, also kein Fleisch, sondern etwas, was aussieht wie Fleisch.
Ja.
Und dann, guck mal, das schmeckt genauso.
Ja, toll.
Super, schmeckt aber nicht so.
Und das ist noch viel ungesunder als alles andere.
Aber ich möchte auch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Vegetarier. Ich war selbst 13 Jahre Vegetarier. 13 Jahre, stell dir das mal vor.
Und wie bist du rückfällig geworden?
Fleischhunger. Nein, ich war, also die Geschichte ist wirklich schräg. Ich war mit meiner Frau in Kopenhagen, in Dänemark. Und Dänisch finde ich echt eine schwierige Sprache.
Ja.
Und wir haben was bestellt auf der Karte. Und das war,
das sah so
den Geschmack
vegetarisch aus.
Ja, es sah vegetarisch aus. Und dann habe ich das gegessen und dann dachte ich, boah, das ist voll lecker. Und dann habe ich es meiner Frau gegeben. Ja, das ist Huhn. Ah, so schmeckt Huhn, das habe ich ganz vergessen. Naja, aber so, also ich achte drauf, was für ein Fleisch ist. Das muss ich schon einschränkend sagen. Ich kaufe jetzt nicht im Supermarkt Fleisch.
Ich auch nicht.
Also da bin ich völlig raus.
Doch, es gibt bei uns einen Supermarkt, der bezieht sein Hühnerfleisch von einem Landwirt, den ich kenne.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut.
Und das ist also, der hat zwar sehr viele Hühner, ob das jetzt so eine Massentierhaltung, so eine furchtbare ist, weiß ich nicht, hat er mir nicht gezeigt. Mhm. Aber ja, ich habe mir gedacht, okay, wenn Huhn, dann kann ich das über ihm ruhig kaufen.
Ja, ach klar, natürlich.
Ja.
Das finde ich auch. Man muss wissen, wo es herkommt, dass es nicht quer durch Deutschland gekarrt wurde oder durch Europa gekarrt wurde sogar. Und dann kann man das schon mal machen. Also viel Spaß beim Grillen heute.
Hab
kein schlechtes Gewissen. Greif zu. Wir haben heute die letzte Ausgabe vor der Sommerpause.
Wobei, so lang wird die Sommerpause jetzt auch nicht.
Na, ich bin 3 Wochen weg. Naja, es wird eine Folge wahrscheinlich ausfallen.
Ja.
Ich denke, wir werden uns Anfang September wieder melden. Und dann sind wir auch wieder live unterwegs. Dazu erzählen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen.
Das wird krass.
Ja.
Wir haben wieder zwei tolle Bücher für euch mit am Start hier. Das ist nur eine Fliege.
Das ist nur eine Fliege, ja. Ich habe heute, kennst du El Hotzo?
El Hotzo.
Hast du davon mal was gehört? Von El Hotzo mal was gehört?
Ja, irgendwie klingelt es so ganz leise bei mir, aber nee, kann ich dir jetzt nicht sofort
erklären. Ich kenne ihn durch
Twitter. Ja,
El Hotzo macht immer kurze Posts, die sehr lustig sind. Also er hat zum Beispiel vor kurzem gepostet, das Gefühl heutzutage Mitte 20 zu sein, beschreibt er so, wenn man mehr als einen Termin am Tag hat, stirbt man. Und der macht halt, wenn so gerade so politische Sachen kommen, macht er so kurze Kommentare, die so auf den Punkt sind und die so lustig sind. Und dann habe ich gehört, dieser El Hotzo heißt eigentlich Stefan Hotz.
Ja, und aus all seinen Tweets ist jetzt ein Buch entstanden.
Ja, es sind keine Tweets.
Aus all seinen
es
Tweets
ist ein jetzt ein Buch. Alle so hintereinander weg.
Die Best-of-Tweets jetzt als Buch.
Nee, er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Mindset. Ich finde, das sieht auch cool aus.
Ja, sieht wirklich cool aus, finde ich auch.
Das habe ich gelesen und habe das sehr gern gelesen. Und das ist ein super Thema, über das wir gerne noch ein bisschen sprechen können, weil es so um Motivationscoaches geht. Und das ist ja sensationell.
Ja, das ist super. Das finde ich super.
Diese Werbung, die, so, die man auch so kriegt bei Insta oder so, wenn man so durchscrollt, wenn da ja. einer so, ja. so sagt. Ich habe auch mal gedacht, ich werde es nie schaffen. Und dann ist das Schaffen aber ganz, ganz viel Geld zu haben. Mit irgendeinem Scheiß.
Ja, mit irgendeiner, wie heißt der Mechanismus noch?
Diese Pyramiden.
Ja, genau.
Und das sind dann irgendwelche Kryptowährungen oder so. Und dann sitzen sie da in Nizza irgendwo vor so einer Yacht und machen so ein Video mit so einem Poloshirt und so einem umgewickelten Pulli. Und dann erzählen sie. Das ist wirklich. Also, das ist das Thema dieses Buches.
Polo,
und
das fand ich von Ralf Laurent Polo, da haben sie meistens an.
Ja, genau.
Ja, sowas genau, zum Beispiel. Ja, ja. Kragen hochgestellt.
Ja.
Und dann mieten die sich ja auch immer so eine fette Karre und knien sich so daneben.
Genau darum geht's. Genau. Diese ganze Scheinwelt und so. Und das ist so herrlich. Lustig und toll beobachtet.
Herrlich.
Da müssen wir heute in Ruhe drüber reden. Das ist großartig.
Bin ich voll dabei. Ich habe mitgemacht, das läuft ja heute wieder unter der Rubrik. Ich lese ja eigentlich keine Krimis.
Ah, sehr schön.
Aber,
den Satz hast du lange nicht gesagt.
Ja, aber der von Tommy Goertz ist richtig gut.
Tommy Goertz?
Tommy Goertz,
kannst du den nicht schon mal vorgestellt?
Den hatte ich schon mal vorgestellt. Das ist, glaube ich, der erste Autor.
Ja.
Der zum zweiten Mal jetzt bei uns auftaucht. Also herzlichen Glückwunsch an Tommy Goertz.
Das stimmt nicht. Also von dir.
Ah, nee, ich war schon von mir, ja, von mir. Nee, wir hatten ja schon, doppelt war auch.
Ich hatte mal T.C. Boyle, glaube ich, doppelt.
Nick Hornby hatten wir auch schon zweimal. Und jetzt eben auch hier, also Tommy Goertz, T.C. Boyle, Nick Hornby. Was kann dir als Autor Besseres passieren, als in einem Atemzug
in diesem Podcast genannt zu werden?
Also Tommy Goertz, Frenzel, toller Kriminalroman mal wieder. Das ist der zweite, den ich jetzt von ihm gelesen habe. Und hat auch richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja.
Ja, ja, Tommy Goertz, Frenzel ist schon etwas älter. Der Roman erschien 2022.
Ja.
Und schon wieder hat er einen Preis bekommen.
Wir müssen da gleich drüber reden, aber du hast mir WhatsApp-Nachrichten geschickt.
Ja.
Und zwar auch penetrant oft über Urlaubslektüren.
Ja.
Wollen wir da vorweg noch mal kurz drüber reden? Mir fällt das gerade auf.
Was ist Urlaubslektüre?
Es gibt in allen Radiosendern, die nur ansatzweise überhaupt Leser als Hörer haben,
ja.
Also keine Privatsender, Klammer zu, und die haben ja überall diese Listen. In Zeitungen sind die Sommerlektürenlisten und so. Ich glaube, so bist du drauf gekommen, oder?
Ja, ja, genau.
Sag mal, was dich da
ist mir schon öfter. Ja, mich macht das irgendwie irre, weil ich meine, was ist denn bitte Sommer? Was ist Sommerlektüre?
Ja,
was soll das?
Keine Ahnung.
Und ich habe mich auch gefragt, was ist denn beleidigender für dich als Autor, wenn dein Buch als Sommerlektüre oder als Frauenliteratur bezeichnet wird? Das ist genau das Gleiche. Das ist doch beides gleich schlimm.
Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben
würde. Stell dir mal vor, einer deiner Romane taucht in so einer Sommerlektüre-Liste auf.
Ist er aber.
Nur weil er in der Provence spielt.
Ist er.
Ja. Und wie gehst du damit um?
Naja, ich bin jetzt kein Superstar und ich freue mich, wenn mein Buch überhaupt vorkommt. Und ob da jetzt Sommerlektüre drüber steht oder nicht. Das scheint ein Marketing-Tool zu sein für Verlage und für den Buchhandel. Und ich freue mich dann, ehrlich gesagt. Aber es ist halt die Erklärung, warum das eine Sommerlektüre ist. Spielt das Buch im Sommer? Könnte das vielleicht ein Ding? Spielt es am Strand? Oder spielt es in irgendwelchen Urlaubsorten?
Oder ist es leicht zu lesen?
Ja, und das ist ja das Problem. Das ist ja das Thema.
Ja.
Ob es leicht zu lesen ist. Muss man im Urlaub jetzt leichte Bücher lesen?
Also
oder kann man sich einmal in diesen
drei... Mal konzentrieren. Mal zusammenreißen.
Auf ein anständiges Buch konzentrieren.
Ja. Also El Hotzo, liest man das am Strand?
Ja, das kann man überall lesen. Und es ist immer lustig. Ich habe es zwischendurch gelesen. Es liest sich auch schnell. Absolut, ja.
Ja.
Ja. Aber wenn du jetzt wegfährst, ne, in Urlaub.
Ja.
Ich kann dir gleich mal sagen, was ich mitnehme. Wie suchst du die Bücher aus, die du mitnimmst, wenn du in Urlaub fährst?
Ja, gar nicht eigentlich.
Genau.
Ja. Also ich lese so wie immer. Ich sage jetzt nicht, jetzt fahre ich 3 Wochen nach Frankreich.
Jetzt kommen wir nur
französisch. Und da sind wir ja in AK schon auch für ein paar Tage am Strand. Da brauche ich jetzt aber Strandlektüre. Das ist doch albern.
Ja, ist es auch total albern. Aber was ein Riesentrend ist, und das darf man aus Marketing-Sicht nicht unterschätzen, Leute kaufen Bücher von Orten, in denen sie in Urlaub fahren.
Habe ich auch schon mal gehört.
Vor ein paar Jahren... in der Thalia Buchhandlung in Hamburg, da Spitaler Straße, diese Riesenbuchhandlung.
Ja.
Und die hatten Regale aufgebaut, aber richtig diese Riesenregale, wo die Bücher nach Ländern sortiert waren. Also wo ganz klar stand Frankreich, Italien, Spanien und.
Ja, ja.
Und da konntest du dann halt Bücher nach dem Land auswählen, in das du reist. Und das ist halt für viele wirklich, also der Verlag, der Emons Verlag, bei dem ich ja veröffentliche, das ist genau deren Taktik. Die sagen, wir werden irgendwann ganz Europa abdecken und egal, wo du hinfährst, du kannst ein Buch aus dieser Gegend oder aus der Stadt, aus dem Dorf, aus der Region lesen. Also das ist ein Riesen, das scheint ein Riesenmarkt zu sein. Aber mir geht es genauso wie dir. Ich nehme mit John Irving, der letzte Sessellift.
Mein Beileid.
Ja, ich habe von den 1300 Seiten schon über 300 gelesen. Und ich habe mich selbst gewundert, dass ich es doch irgendwie gut finde.
Okay.
Und ich nehme das erste Mal in meinem Leben nur ein Buch mit in Urlaub.
Ja.
Was meine Frau freut, weil dann hat sie mehr Platz für ihre Schuhe. Und ich habe diesmal nur ein Buch mit. Ich habe sonst immer viele Bücher mit.
Gut.
So.
Also.
Hast du dir das so vorgestellt, die Diskussion, als du mir geschrieben hast, ich möchte gerne mit dir über Urlaubslektüre sprechen?
Ja, ich habe mir das so schon gedacht, dass jetzt von dir als Verlagsprofi die große
Aufklärung kommt. Aber das tut auch mal gut.
Die Marketingaufklärung jetzt hier kommt.
Ach Gott. Also, El Horzo.
Ja.
Der ist Autor unter anderem fürs ZDF-Magazin Royal, für Jan Böhmermann.
Ja.
Er ist in der jüngeren Zielgruppe, sage ich mal, sehr bekannt. Also wenn du jemandem sagst, der sich viel bei Instagram oder Twitter aufhält, da kennt man El Horzo.
Okay.
Und ich kann das auch verstehen. Ich habe dem auch mal irgendwann gefolgt, weil ich das immer witzig finde. Das sind so kurz diese kurzen Kommentare. Und natürlich ist das, und da sind wir wieder bei Verlag und Management und Marketing, interessant, wenn du diese Leute erreichen möchtest, so einen Super-Influencer zu nehmen und zu fragen, hast du nicht mal Bock, ein Buch zu schreiben? Wie rum das war, ob der erst der Verlag da war oder er gesagt hat, ich habe jetzt mal Lust, ein Buch zu schreiben, weiß ich nicht. Aber er hat ein Buch geschrieben. Es ist sehr schön anzusehen. Es heißt Mindset. Ihr seht es ja auch auf unserer Seite. Und dieses Schwarz mit dieser goldenen Schrift ist auch das Logo einer Motivationsgruppe,
nenne ich
das mal, von einem gewissen Maximilian Krach. Und Maximilian Krach ist eine der beiden, vielleicht sogar drei Hauptpersonen in diesem Buch.
Ja.
Und Maximilian Krach...
Aber ausgedacht, Maximilian Krach.
Ausgedacht. Und Maximilian Krach ist so ein Motivator, so ein Schackertyp.
Der Nachname sagt ja alles.
Ja, genau. Und er ist eigentlich, also du lernst ihn so kennen, also du weißt ganz lange eigentlich gar nicht, was er macht, aber er motiviert halt andere Leute. Er gibt so Seminare, so Motivationsseminare.
Ja.
Und das sind genau diese Typen, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben, die dann vor so einer Yacht stehen und irgendwie sagen, ihr fragt euch, warum ich mir diese Yacht leisten kann, ich sag euch das. Und dann vertickt er dir irgend so einen Scheiß halt.
Aber das Unfassbare ist ja, dass diese Leute teilweise auf riesengroßen Bühnen unterwegs sind.
Genau,
ne?
Genau.
Das ist voll der Wahnsinn.
Ja, das ist er nicht. Er mietet immer so kleine Konferenzräume in so schäbigen Hotels. Und dann kommen halt so ein paar. Und er hat eine ganz fette Werbung laufen immer bei Instagram. Und damit zieht er die Leute an. Da ist halt in diesem Schwarz, auf da kommt so Gold, Mindset. Und dann kommen so Motivationen. Und er sagt halt, also eins seiner Hauptthemen ist halt, sei nicht länger ein Schaf, werde ein Wolf.
Oh.
Wolfe, Schafe wissen nur nicht, dass sie im Grunde genauso stark sind wie die Wölfe. Also es hinkt auch alles. Alles, was er erzählt, ist der totale Scheiß.
Ja.
Er geht dann halt auch einmal mit seiner Gruppe von Leuten aus diesem Seminar in so einen Supermarkt und schmeißt so kauft so einen Karton mit so Drinks, die dich auch satt machen. Und das schmeißt er so auf den Bürgersteig zwischen die Leute und sagt, das ist alles, was ihr braucht. Vergeudet euer Geld nicht zum Essen. Verdient Geld. Und sowas. Und ich kann mal so, am Anfang wird er so ein bisschen beschrieben, ich kann ja mal so, wie er so das Äußere sieht und worauf er so achtet.
Guck mal, die harten Jungs kommen jetzt auf ein Stück Torte hier rein. Ne?
Auf Motorrad, ja. Ja, okay, den Kaffee dazu.
Ja, schon mal hier Sachertorte, schwingen Kaffee. Die sind nicht so hart drauf wie wir, die jetzt schon Bier trinken und Pommes essen.
Genau.
Kommen hier zum Kaffee trinken.
Ich war mal im goldenen Handschuh.
Ich glaube, die trinken Hugo. Die sehen aus, als trinken sie Hugo, glaube ich.
So. Warst du schon mal im goldenen Hast du schon mal zum goldenen Handschuh in der Kneipe?
Nee.
Da kam ich nachmittags rein und da stellte er direkt ein Bier hin und da sagte ich, hätte ich gern einen Kaffee? Und dann sagt er, willst auch ein Stück Kuchen dazu? So So, ich lese dir jetzt mal vor, wie er sich selber sieht, ja?
Der Motivator.
Ja, der Motivator. Ja. Maximilian Krach.
Krach.
Der enge graue Anzug trägt ein paar verzeihbare Falten. Der akkurate Drei-Tage-Bart lässt trotz Zugfahrt keinerlei Zweifel aufkommen, ob er gewollt oder Produkt einer versehentlichen Verwahrlosung ist. Der leichte Schweiß des Fußwegs ist längst getrocknet. Einzig und allein der zementierte Scheitel der dunkelblonden Haare muss mit einem einfachen Handgriff korrigiert werden. Also er fährt immer, man denkt, er kommt halt in so einem Porsche angefahren, aber er muss immer mit der Bahn fahren, weil er halt auch überhaupt kein Geld hat. Und er zieht sich dann auch immer um irgendwo noch, damit er dann anständig aussieht. Alles gar nicht so schlimm. Alles genau so, wie es sein soll, wie es sein muss. Und ganz im Ernst, so schlecht sieht er nicht aus. Natürlich sieht kein Mann im Anzug wirklich schlecht aus. Doch ein Anzug wie dieser würde jeden kleinen Makel seines Körpers, jeden Ansatz eines Bauches gnadenlos herausarbeiten, wenn er denn einen hätte. Ein wacher Geist in einem gesunden Körper. Gesund, aber auf keinen Fall übertrainiert. Niemand soll denken, er habe zu viel Freizeit. Warenfleiß belegt der Kontostand, nicht der Körperfettanteil.
Natürlich.
Komplett eingenommen vom fleischgewordenen Monument seines eigenen Anspruchs nach Vollkommenheit, nimmt Maximilian die Reihe nach mehrere einstudierte Posen ein. Hand an der Krawatte, kritischer Blick in die Ferne, ein Mann von Welt, Hand am Kinn, wissendes Lächeln, ein gewitzter Gelehrter. Zeigefinger an der Schläfe, gewieftes Grinsen, ein Dompteur in der Manege dessen, was andere Realität nennen. So, und so geht es die ganze Zeit. Er findet sich, er sagt halt, wie geil er ist und worauf er achtet. Und er hat dann halt ein Seminar in so einem Hotel und du merkst halt, also, dann gibt es ein Kapitel, wo er kurz bevor das losgeht, er klappt seinen Laptop auf, hat alles aufgebaut, wie ihm so total übel wird und er so eine Panikattacke kriegt und total kotzt, geht ins Klo und kotzt und hat einfach nur noch Panik und überspielt es dann mit so einer totalen übertriebenen Art und Weise.
Er hat Panik, weil er auftreten muss.
Er hat Lampenfieber, so. Aber er weiß ja auch selber, dass das ja alles ein Riesenfake ist.
Ja.
Und er hat dann halt auch nichts, er hat dann auch so Sachen nicht gemacht. Er hat dann zum Beispiel kein Essen gebucht für die Leute, also kein Mittagessen, weil das alles Zeitverschwendung ist und das verkauft er dann halt alles immer als die große die Motivation und wir müssen uns konzentrieren und Geld verdienen. Du merkst, mit diesem Typ stimmt auch irgendwas nicht und das endet damit, also es ist jetzt alles noch so das erste Kapitel, die gehen alle und er will auch gehen und da sagt die Frau an der Rezeption, eine gewisse Jasmin, wir müssen die Rechnung noch bezahlen. Mhm. Und er hat das aber gar nicht, er hat das Geld nicht. Und da sagt er, was soll ich mich denn mit sowas beschäftigen? Das werde ich schon überweisen und so. Und sie wollen doch jetzt hier kein Theater machen, so. Weil er das halt nicht hat. Und er hat sie vorher ganz mies behandelt, so von oben herab, hat ihr so die AirPods aus dem Ohr geschmissen, wo er sagt, ich bin da und wo ist der Konferenzraum und so, weil sie irgendwie am Handy rumgedampft hat. So. Und er ist halt ein ekelhafter Typ, aber es ist komplett aufgesetzt alles, was so Stück für Stück eben in diesem Buch rauskommt. Und es gibt dann einen gewissen Mirko. Und Mirko, das ist die andere Hauptperson, arbeitet in so einer großen Firma und macht so Computer-Helpdesk-Sachen. Ne? Gibt es ja auch in großen Firmen.
Ja.
Die deine Computer wieder zum Lauf bringen.
Oder ja, genau, falls du ein Problem hast.
Ne? Genau, dann lockt er sich an und dann kriegt er auch immer so Zettel und so. Und er hat so absolut keinen Bock dazu und er ist der absolute Loser. Er lebt allein und kriegt nichts auf die Reihe, daddelt ein bisschen Playstation so am Abend und sonst macht er eigentlich nichts. Trinkt zu viel und hängt so ab. Und dann gibt es eine Szene, er zieht sich immer zurück aufs Klo und wenn er auf dem Klo sitzt, dann scrollt er halt so durch Instagram, so völlig motivationslos und guckt so irgendwelche Sachen an und dir wird auch klar, das hat der Sebastian Hotz super geschrieben, dass wie sinnlos das eigentlich ist, was man sich da so für einen Scheiß anguckt, so einfach so aus Langeweile. Und dann kommt er halt auf diese Werbung von dem Maximilian Krach, dieses Mindset auf schwarzem Grund. Und das findet er total geil. Und er sagt, ja, er gibt jetzt seinem Körper eine Wendung. Und dann geht er zu Pink und Kloppenburg und kauft sich einen Anzug. Wichtig ist, dass der Anzug immer so ein bisschen zu klein ist, damit er alles zeigt. Man weiß doch jeder, dass es immer ein bisschen zu klein ist. Und dann schließt er sich halt dieser Gruppe an von Leuten und erzählt es immer so aus seiner Perspektive. Und so ist es halt aus beiden Perspektiven erzählt.
Aber dieser Mirko, also
ja,
der,
ja.
Der will jetzt also auch an diesen Seminaren da teilnehmen. Ja. Okay.
Er entdeckt plötzlich an diesen Motivationstexten bei Insta und so, merkt er plötzlich, das ist es, ich muss mein Leben ändern.
Ja.
Und das ist hier mein Motor und ich liebe diese Maximilian-Kram. Er hat wahnsinnige Ehrfurcht vor dem, weil er den für den Allergrößten hält, für den, weil das auch alles halt immer größer gemacht ist. Und er beschreibt halt auch, der Maximilian Krach beschreibt dann so, ja, gestern hätte er sich ein Bentley gekauft, einen nagelneuen Bentley. Warum habe ich mir den gekauft? Weil ich Langeweile hatte. Und so, und er hatte halt so eine Uhr und alles ist fake, so eine irgendeine sauteure Uhr.
Da gibt es übrigens einen Instagram-Kanal, den finde ich, so super. Wie heißt der auch? Irgendwie The Watch. Aha. Ich weiß nicht, irgendwas so heißen die. Und die entlarven immer Typen, die mit einer gefälschten Uhr sich fotografieren lassen. Das ist sensationell. Da sind, zeigen sie mal das Foto von dem Typen, wie er sich selbst gepostet hat. Ne? Da gibt es ja so, also dass man dann auch seine Uhr so ja sieht und so. Und dann, das sind die richtigen Uhrenfachleute. Das sind auch so junge Typen, die. Die kommen, glaube ich, aus München. Die haben, glaube ich, ihr Business, so heißt es ja, in München.
Ja.
Und die besorgen die auch, also wenn du irgendwie eine Patek Philippe oder irgend sowas haben willst, das können die dir auch, also das besorgen sie dir.
Für
und
einen
so.
Abend dann, dass du
Nee, also wenn du so eine kaufen willst und also die haben, das sind wirklich richtige Fachleute.
Ja.
Die sind aber so Anfang, Mitte 30, also haben das Business zwar schon, also sind ganz, ganz jung in dieses Business eingestiegen und haben es richtig drauf und die haben nebenbei noch diesen Instagram-Kanal. Mhm. Und dann entlarven sie da immer irgendwelche Protzer, die irgendwelche gefälschten Uhren dann meistens ist es eine von Rolex. Wie heißt sie? Day irgendwas Rolex Modell. Und dann erklären sie mal ganz genau, woran man das erkennt. Das ist super. Ich reiche den Namen gleich nach.
Ja, mach das mal. Ja. Ich kann ja noch mal so ein... Also wieder dann gibt es natürlich in voller Länge wieder so ein Seminar leitet. Und das ist so witzig, weil er halt immer von diesem Wolf und diesen Schafen und sei nicht länger Schaf, wer zum Wolf, wer zum Leittier.
The Wrist Watcher oder irgendwie so heißt
er. Okay. Ja. The Wrist Watcher. Ja. Okay. Können wir ja vielleicht mal verlinken. So. Ja.
Sehr cool.
Und der zeigt dann halt immer so Bilder und will sich halt, also hat ja alles vorbereitet. Und es gibt jetzt so eine Szene. Da ist ein, es geht um einen Pizzaboten. Also das ist einer, er hat so ein Bild, schmeißt er halt auf die Leinwand vor diesen ganzen Leuten und dann zeigt er halt dieses Bild von diesem Typen. Dieser Typ, ausladend, zeigt ja auf einen jämmerlich dreinblickenden Putzerboden hinter sich. Er ist ein komplett hoffnungsloser Versager. Jeden Abend lässt er sich für den Mindestlohn und ein paar Münzen Trinkgeld durch die Straßen irgendeiner hässlichen deutschen Stadt hetzen, damit ein paar faule Arschlöcher nicht ihre warme Wohnung verlassen müssen, um sich einen mit Industriemüll belegten Teigfladen in die stinkenden Mäuler stopfen zu können. Dieser Typ riskiert täglich auf seinem Fahrrad sein Leben, fährt in halsbrecherischer Geschwindigkeit über Kreuzungen, fegt bei Eisglätte und Regen durch enge Gassen, um sich beim nächsten Kunden großzügig 1,70 Euro Trinkgeld abzuholen. Dieser Typ hetzt Treppen hoch und wieder runter, in Mietshäuser rein und wieder raus, stapelt Pizza auf Pizza auf Pizza auf Pizza auf Vorspeisensalat und zum Dank dafür ziehen manche Leute, denen er warme Pizzakartons in die Hand drückt, noch nicht einmal eine Hose an, wenn sie ihm an der Tür öffnen. Er freut sich über jede Schicht, für die er eingeteilt wird, weil er das Geld braucht, um die Miete für eine Wohnung zu bezahlen, in der er die wenigen Stunden seines Lebens verbringt, in denen er nicht darauf hoffen muss, dass ihn die Autofahrer der Stadt gnädigerweise nicht überfahren. Dieser Typ hat keine Ambition, nichts, wofür sich das Altwerden lohnt, noch nicht mal wirklich etwas, wofür es sich morgens aufstehen lohnt. Dieser Typ, Maximilian, freut sich, diese Geschichte endlich mal wieder jemand Neuem erzählen zu können, endlich wieder jemanden dabei zu haben, für den die bedeutungsschwangere Stille, die er jetzt Millisekunden für Millisekunde genüsslich auskostet, tatsächlich bedeutungsschwanger ist. Natürlich wirken die üblichen Besucher seiner Seminare immer pflichtbewusst abgeholt von seinem Vortrag, doch so wie ein Film am besten ist, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, so sind auch diese Typen. Dieser Typ war ich. Und so baut halt alles auf und dann natürlich großer Applaus, dass er es so weit gebracht hat. In Wahrheit, das kann ich jetzt einmal spoilern, weil das nicht so entscheidend ist, ist er das immer noch, weil er irgendwo sein Geld verdienen muss.
Aber er verdient und jetzt wahrscheinlich ein Schweinegeld, weil dieses Seminar, das kostet bestimmt 5.000 Euro pro Nase.
Nee, das macht er eben falsch und das wird auch nicht klar. Der verdient offensichtlich gar nicht so viel. Also, weil er ist immer so am Existenzminimum.
Ja.
Und diese Frau an der Rezeption, die sich von ihm so schlecht behandeln hat lassen, die sagt halt, das will ich jetzt genau wissen. Was ist denn eigentlich los mit diesem Typen? Und dann googelt sie die Adresse, findet raus, der wohnt in Gütersloh, in so einer abgerockten Wohnung. Und das findet sie alles raus, weil sie sagt, ich werde jetzt das Geld für dieses Hotel von diesem Typen eintreiben.
Okay.
Und das ist eigentlich so sein Verhängnis. Und du weißt auch die ganze Zeit, die Nummer geht natürlich schief, das fliegt irgendwann auf. Aber dieser zweite Handlungsstrang ist auch so geil, weil der Mirko, also der auf ihn so abfährt, auf den Maximilian Krach, der Systemadministrator da, der immer diese Fälle erledigt, arbeitet halt in unserem Riesenkonzern, arbeitet da noch gar nicht lange, wird immer noch der Neue genannt und will mit dem Bus morgens zur Arbeit fahren. Der kommt aber nicht, der ist irgendwie eine Baustelle und dann holt ihn eine Buchhalterin, nimmt ihn mit zur Arbeit. Sagt, hey, du bist das doch und so, lass uns doch zusammen zur Arbeit fahren.
Ja.
Und er beschreibt die so als so eine Betriebsnudel. So eine, die auf Weihnachtsfeiern auch immer große Party macht und so ganz lustig, aber die hat einen Mann und das ist alles so sehr spießig. Und sie findet ihn plötzlich, also merkt diese Veränderung an Mirko, weil Mirko sich fortan anders kleidet. Er will ja ein Wolf werden und kein Schaf mehr sein.
Ja.
Und dann stylt er die Haare und sieht halt völlig cool aus. Sie findet ihn irgendwie super. So. Und weil sie sich dann so mit dem auch weil sie sich so näher kommen wollen und sie ihn irgendwie toll findet, also die hat das ist gar keine Ambition jetzt mit dem zusammenzukommen, aber sie findet ihn irgendwie gut. Und dann nimmt sie sich ein Herz quasi und lädt ihn ein zu so einem Schützenfest.
Ja.
Und Mirko hat ja ganz andere Ambitionen. Und das kann ich hier nochmal so ganz kurz
sehen. Ja.
Mirko, eine Sache noch kurz. Hast du am Freitag schon was vor? Weil bei uns ist Schützenfest. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist. Aber komm doch vorbei, wenn du Zeit hast. Ich und die anderen würden uns wirklich freuen. Mal schauen. Mhm. Mirko steigt aus, schließt die Tür des Opel Corsa, nickt Angela freundlich mit dem Kind zu, als sie davonfährt und zeigt ihr, sobald sie außer Sichtweite ist, mit erhobenem Arm den Mittelfinger. Dumme Kuh! Wie kann man ihm ansehen oder denken, dass er auf ein Schützenfest gehöre? Mirko gehört auf Podiumsdiskussionen, in die feinsten Restaurants der Welt oder wenigstens Gütersloh, aber doch um Himmels Willen nicht auf ein gottverdammtes Schützenfest, wo sich die Dümmsten der Dummen, die Schafe oder die Schafen, besoffen gröhnend in den Armen liegen, um sich zu degenerierten Schlagern die eigene Existenz zu feiern, als ob es an ihr irgendwas zu feiern gäbe. Eine Zumutung, ein Armutszeugnis für Angela, aber ganz besonders für ihn, der trotz aller Bemühungen noch nicht für alle als der Wolf erkennbar ist, der er ist. Sie werden es schon noch merken. Ganz bestimmt werden sie das. Ja, er geht natürlich auf diese Schützenfest und das ist alles ganz peinlich und ganz furchtbar. Das geht dann so alles seinen Lauf in diesem Buch. Und das Schöne sind einfach diese Klischees, weil jeder das kennt. Jeder hat ja auch irgendwie so Life-Coaches inzwischen. So, weißt du, so Coaches, die so dein Leben organisieren. Oder wenn du so aus der Schule kommst, die so versuchen, nach deinen Talenten zu suchen und dir dann so Möglichkeiten geben. Ist in Hamburg sehr verbreitet.
Ehrlich?
So Winterhude, würde ich mal sagen, Blankenese und so, ne? Wo man sein Potenzial ausschöpfen möchte.
Ja, ja.
Also immer mit dem Hintergrund, möglichst viel Kohle zu verdienen. Und wie der Sebastian Hotz das alles so beschreibt und wie genau der das analysiert hat, weil der ist natürlich selbst in dieser Welt unterwegs, also bei Insta und so, der wird wahrscheinlich selbst zugebombt mit diesem ganzen Zeug. Und daraus diesen Roman zu machen, ist toll, der wird sich auch sowas mal angeguckt haben. Und ich kann nur sagen, ich habe dieses Buch wirklich mit großer Begeisterung gelesen. Es hat ein paar schlechte Kritiken gekriegt, die ich gar nicht gelesen habe. Ich habe so ein paar gesucht, aber gar nichts gefunden.
Ja.
Also auch FAZ und so. Die Feuilleton hat gesagt, das ist ein gutes Buch, das kann man lesen, da kann man Spaß mit haben. Aber im Wikipedia-Eintrag über den El Hotzo steht halt unten, er hat jetzt auch einen Roman geschrieben, der größtenteils von der Presse zerrissen wurde. Und das habe ich nicht gefunden und das finde ich auch nicht, da finde ich keinen Grund für. Er macht das, was er im Grunde auch bei Insta und Twitter macht. Also wenn man den gut findet, dann hat man mit diesem Buch einen riesen Spaß.
Ja, ja.
Ist ein wahnsinnig lustiges Buch und über so ein Thema, was echt auch lustig ist. Also schon was hinten drauf steht. Maximilian Krach ist Entrepreneur, anerkannter Finanzexperte, Lifestyle-Coach, Success-Advisor und Gründer.
Success-Advisor. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Success-Advisor. Das habe ich noch nie gehört. Das
ist geil, oder?
Das ist super, ja.
Nach seinem kometenhaften unternehmerischen Aufstieg hat er sich zur Aufgabe gemacht, den Schlüssel zum Erfolg mit aufgeschlossenen Menschen zu teilen. Krachseminare stellen die Prinzipien Mindset, Disziplin und Ego in den Vordergrund. Diese ganzen Leute, die da auch sind, ne, sind natürlich echt peinliche Gestalten.
Ja.
Weil sie das alles alle erreichen wollen und ihm so folgen wie zum Sektenführer. Sagen, ja, wir sind Wölfe, wir werden nicht länger Schafe sein. Und dieser Vergleich und alles hinkt an diesem Buch so wahnsinnig.
Ja, Mindset ist ja auch so ein Lieblingswort. Also das liest man ja auch immer wieder.
Es kommt nicht in sein Mindset.
Ja, genau. Mit dem richtigen Mindset.
Ja.
Schafft man dies, schafft man das.
Ja,
immer optimistisch sein und.
Ja. Ne? Aber es ist eine große Szene geworden. Ja,
total.
Die so Leute aus ihren Löchern rausholen wollen. Es wimmelt einfach vor total armseligen Figuren. Weil sie auch den falschen Werten nachjagen.
Ja, natürlich. Und auch das falsche Mindset haben.
Das falsche Mindset. Und das bringt er jetzt in die Spur.
Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst.
Ja, genau. Oh, großer Spaß, kann ich dir nur sagen.
Ja.
Ganz großer Spaß.
Klingt auch so danach.
Ja.
Ja, ich hatte es ja schon gesagt, Tommy Girls zum zweiten Mal jetzt bei mir gelandet. Mhm. Frenzel. Also es ist ein Krimi, aber es ist...
Du liest ja gar keine Krimis.
Ich lese eigentlich also keine Krimis. Sein. Es sei denn, sie sind so geschrieben wie der hier, weil allein schon die Figur ist eine ganz andere. Das ist mal wieder, wie schon bei seinem Vorgänger, im Vorgängerroman, ist es ein Ex-Gefängnisinsasse. Mhm. Der hier saß 9 Jahre im Knast, weil er als Türsteher einer Disco hatte einem Jugendlicher, so weiß ich nicht, so Anfang 20, der wollte da unbedingt rein und Frenzel hatte das Problem, Alkohol macht ihn aggressiv und er hatte vorher eine Leine gezogen und auch Alkohol getrunken, obwohl er genau weiß, dass das nicht gut für ihn ist, aber er wollte halt feiern, weil er 4 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Das wird relativ schnell klar auf den ersten Seiten. Sein Vater ist gestorben, zu dem hatte er kein gutes Verhältnis und er musste die Wohnung ausräumen und hat zig Lottoscheine gefunden. Mhm. Und die hat er dann abgegeben. Und darunter war dann eben halt einer, der war 3 Monate alt und da waren etwas mehr als 4 Millionen Euro drauf. Naja, und auf jeden Fall, da war es noch so, also Frenzel schlägt sich so durch, ist so ein Kleinkrimineller, ist so auf die schiefe Bahn geraten, hatte immer mal wieder Probleme mit der Polizei, aber mit der Polizei so, dass er immer so sich so ungerecht behandelt fühlte. Das wird da auch erläutert, du kannst es auch verstehen. Und du kannst dann auch verstehen, warum er überhaupt nichts mehr mit der Polizei zu tun haben will, weil das eben so Vorfälle waren.
Die unglücklich gelaufen.
Ja, genau. Mhm. Genau. Einfach unglücklich gelaufen. Und auf jeden Fall ist er Türsteher an dem Abend und lässt sich erstmal gar nicht provozieren, aber dann eben schlägt er zu. Und der eine Schlag, der saß so, dass derjenige am Kopf getroffen, wahrscheinlich schon als er schon umkippte, bewusstlos war. Mhm. Und dann ungebremst mit dem Kopf irgendwie auf so einen Mauersims irgendwie prallte und 4 Tage später gestorben ist. Und dafür musste er ins Gefängnis. Mhm. Also als mehrfacher Millionär musste er nochmal für 9 Jahre ins Gefängnis.
9 Jahre.
9 Jahre dafür bekommen. Kommt dann wieder raus und versucht jetzt eben halt ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Und das ist
also diese 9 Jahre, die werden nicht erzählt. Also er nee,
das wird,
neue,
ja, das wird nur kurz, so, Gefängnis. Ja, kurz ja. so erwähnt.
Sieht und auch schon wieder so grau aus,
ja.
aus
dieses Buch. Ne? Ja. Und es ist jetzt so, dass er kommt jetzt also raus und muss sich ein neues Leben aufbauen. Und er bereut auch. Er bereut das auch, dass ihm das passiert ist mit dem jungen Mann da vor der Disco und sagt auch, und das zieht er auch durch, er trinkt keinen Tropfen Alkohol mehr und er will das irgendwie wieder gut machen. Er hat ja auch noch der Familie geschrieben, sich entschuldigt, und hat auch seine Hilfe angeboten, bekam aber natürlich keine Antwort. Also das wurmt den richtig, dass ihm das passiert ist. Das findet er selber ganz, ganz schlimm. Ja, kommt jetzt also zunächst nach Kulmbach. Das spielt also alles so in Franken, wo auch der Autor herkommt. Mhm. Lebt dort 2 Jahre, beobachtet so die Nachbarn. Was er im Gefängnis gelernt hat, ist so da sitzen, einfach nur so vor sich hinstarren.
Ja, was gucken, willst du machen?
Ja, was passiert. Und so ist das da auch. Und das kommt ihm zugute. Mhm. Also, dass er so ein Typ ist, der so, sich so hinsetzt und seine Gegend genau studiert.
Aber er ist ja auch reich.
Er ist auch reich, ja. Er ist reich, aber hält das natürlich total unter den Deckel. Mhm. Er mietet sich immer total unauffällige, günstige, kleine Wohnungen und lässt das auch gar nicht raushängen. Also flippt auch nicht aus, wirft auch nicht mit Geld um sich, sondern bleibt völlig unscheinbar. Und nur ihm passiert in Kulmbach dann Folgendes. Es gibt so einen Nachbarn, das ist ein Lehrer. Und er kommt eines Tages zu ihm und sagt zu ihm, lassen Sie meine Frau in Ruhe. Nimmt all seinen Mut zusammen. Frenzel selber ist ein Bär von einem Mann. Der hat Oberarme wie Oberschenkel, weil der hat früher Bodybuilding gemacht, lernte irgendeine Rockergruppe kennen, fand sich wahnsinnig toll, mit denen durch die Gegend zu ziehen. Alle sind vor ihm gekuscht und so. Das fand er großartig. Das war so damals so seine Welt. Mhm. Und so ein Typ also zieht da jetzt irgendwie in Kulmbach in so eine Spießer-Nachbarschaft ein. Und dann kommt also dieser Lehrer, ja, er soll seine Frau in Ruhe lassen, dabei war da gar nichts. Es gibt aber Gerüchte. Irgendwann kommt so eine Nachbarin, hier sind Sie damit gemeint, und dann zeigt sie ihm so ein Schreiben von dem Lehrer aufgesetzt. Hier, der Typ und so, saß 9 Jahre im Knast und so weiter und so fort. Und dann packt er seine Sachen und verlässt sofort Kulmbach.
Weil er das mit der Vergangenheit
und der
Öffentlichkeit nicht will.
Da hat er überhaupt keinen Bock drauf, der will einfach nur seine Ruhe, aber... Diesen Lehrer, den hat er genau beobachtet. Und er hat festgestellt, dass dieser Lehrer, der Frenzel hat ein sehr gutes Fernglas, dieser Lehrer misshandelt seine Kinder.
Oh Gott.
Und der Frenzel, als er, der setzt sich sofort in Zug und fährt in den nächsten Ort. Also diesmal geht es nach Kitzingen und hat vorher diesen Typen, diesen Lehrer, einen Brief geschrieben, wo er eben eindeutig schreibt, passen Sie auf, Sie werden nie mehr Ihre Kinder misshandeln. Sowas verjährt nach 10 Jahren. Frenzel kennt sich wahnsinnig gut aus im Strafrecht.
Ja, ja, ja.
Und das hat er sich angeeignet natürlich.
Im Gefängnis auch.
Und sie werden also 10 Jahre vor mir keine Ruhe haben. Und eines Tages komme ich auf sie zu und dann werde ich sie brauchen. Und sie werden ab sofort nicht mehr ihre Kinder schlagen. Und dann schreibt, das notiert er sich alles in sein kleines Notizbuch. Da steht dann auch so drin, wer illegal irgendwelche Platten, belastete Baustoffplatten im Wald entsorgt hat. Steht alles drin mit Namen und wann gefunden und so. Und in diesem Notizbuch stehen also sämtliche Namen drin, die er mal gebrauchen kann, die er erpressen kann, wenn er mal irgendwie was hat.
Das klingt super, finde ich.
Dann geht es also nach Kitzingen und dort trifft er dann auf einen Jäger. Und der Jäger, die lernen sich so kennen, weil Frenzel sitzt im Wald auf so einem Hochsitz und schaut einfach nur so in die Natur, weil er das irgendwie schön findet. Lernt dann einen Jäger kennen und der Jäger lässt ihn dann plötzlich gegenüber raushängen, dass er Informationen über ihn gesammelt hat, weil sein Schwager ist bei der Polizei. Das regt den Frenzel wieder voll auf. Wie kann das sein, dass die Polizei hier einfach Informationen über mich weitergibt? Er wird wieder bestätigt, dass er nie wieder was mit der Polizei zu tun haben will und so. Und hat dann also diesen Jäger dann auch in der Hand, muss aber Kitzingen wieder verlassen, weil das dreht dann schon wieder seine Runden. Da sitzt ja so ein Ex-Knacki.
Ja, ja.
Und dann, ich weiß nicht, warum Tommy Görz das macht, dann kommt er in eine Stadt mit Uni. Das ist die dritte Stadt, also da, wo eine Universität ist. Ich weiß nicht, warum Tommy Görz diese Stadt nicht beim Namen nennt. Es scheint aber Nürnberg zu sein. Es könnte aber auch Coburg, Bamberg, Bayreuth, Würzburg sein. Alles, was halt in Franken ist und eine Uni hat.
Ja, ja.
Aber wenn man sich den Roman durchliest und dann auch so die Wege so nachzeichnet, die da so gefahren und gegangen werden, müsste es eigentlich Nürnberg sein.
Ja.
Wahrscheinlich lacht Tommy Görz sich jetzt tot. Hättest du mal genauer gelesen, dann wüsstest du, es ist nicht Nürnberg. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist Nürnberg. Da und da, das finde ich auch ganz interessant, da sucht er sich wieder eine Wohnung. Und allein schon, also er macht das immer mit einer Anzeige. Er gibt dann immer eine Anzeige auf. Und an dieser Anzeige kann man auch ganz gut sehen, wie er selber so tickt. Weil er durchschaut so seine Umwelt schon sehr, sehr gut. Ne? Also der kann sich da ganz gut in die Leute reindenken. Also allein schon an dieser Anzeige, an diesem Text kann man ganz gut sehen, dass er schon weiß, wie die Leute so ticken. Mhm. Und das kann er sich auch sehr gut zunutze machen. Am nächsten Tag erschien seine Anzeige im Lokalteil. Alleinstehender Herr, immer Herr, niemals Mann. Bei Herr denken die Frauen an etwas Seriöses. Sucht für 1 bis 2 Jahre, das senkt die Schwelle und beruhigt Unsichere. Die Mietdauer ist zeitlich begrenzt. Man wird die Mieter, sollte er komisch sein, auf absehbare Zeit wieder los. 2 bis 3 Zimmerwohnungen, möbliert oder teilmöbliert, zahle auf Wunsch bis zu 1 Jahr im Voraus, auch bar, auch Kaution. Das gibt Sicherheit, suggeriert der Suchende.
Im Bar, das finde ich so komisch.
Das gibt Sicherheit, suggeriert der Suchende, ist solvent, außerdem Bargeld lockt. Chiffre hatte er woanders auch schon so gemacht, identisch. Eine Woche später hatte er immer 3 bis 4 Angebote. So kann er also wieder Fuß fassen irgendwo, findet also eine Wohnung. Und erst jetzt geht also eigentlich auch erst die Kriminalgeschichte los. Also er bezieht dann eine Wohnung in einem Haus auf einem Gelände einer ehemaligen Gurken- und Sauerkrautfabrik. Ein riesiges Gelände, da steht also ein Haus, 2-stöckig, wo er dann einziehen kann. Und das ist eigentlich auch noch ganz schön. Das Gespräch dann mit seiner Vermieterin hat mir auch irgendwie ganz gut gefallen. Und er klingelt da an. In der Villa oben wurde ein Fenster geöffnet. Also die wohnt richtig in so einer Villa. Ne? Ja, Frenzel hielt den Brief hoch. Sie haben mir geschrieben, also sie hat auf diese Schiffe-Anzeige geantwortet. Ich schreibe niemanden. Frenzel wedelt mit dem Kuvert. Doch, via Zeitung und Schiffe auf meine Anzeige hin. Wohnungssuche. Ach, verstehe, Moment. Oben ging das Fenster wieder zu. 2 Minuten später stand eine Frau am Eingangstor, besah sich ihn schamlos und offensiv von oben bis unten, nickte dann, sperrte auf, ließ ihn rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie der Richtige sind. Frenzel sah sie fragend an. Ein Blick genügte ihr schon? Sie haben gesessen, stimmt's? Jetzt gleich schon lügen? Nein. Er nickte. Das sehe ich an den verwaschenen Tattoos. So etwas kriegt man nur im Knast. Sie hatte ihn überrumpelt. Schon war er wieder enttarnt. Warum, beziehungsweise wegen was? Ich gesessen habe? Ja. Schwere Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge. Oh, wie viel? 9 Jahre. Komplett abgesessen? Ja. Warum? Ich hab's nicht so mit den Bullen. Hab nicht kooperiert. Sie grinste fast zufrieden. Sag ich doch, Sie sind mein Mann. Hab's auch nicht so mit den Bullen. So, das ist das Haus. Sie deutet auf das Gebäude links hinter der Einfahrt. Wollen Sie es sich ansehen? Er nickte. Naja, er guckt sich das alles an, stellt noch so ein paar Fragen, wie geheizt wird. Und dann sagt er so, was sind das für Betriebe da hinten? Frenzel deutet auf die 3 Flachbauten. Hier gibt es keine Betriebe. Ja, wie, aber sie deutet auf die herausgeschnittenen Segmente im Zaun, die zur Straße auf der anderen Seite führten. Die machen hier, was sie wollen und lachen über mich. Die müssen alle weg. Frenzel sah sie an. Meine Aufgabe? Ja. Und keine Polizei? Keine Polizei. Anwalt? Sie sah ihn fragend an, verstand nicht, was er meinte. Einbruch, Hausfriedensbruch, Aneignung fremden Eigentums, Stromdiebstahl, Sachbeschädigung und. Da kommt doch ganz schön was zusammen. Frenzel kennt sich aus, ne? Nee, mag ich nicht. Keine Polizei. Okay. Wann ziehen Sie ein? Heute Nachmittag? Sie sah ihm in die Augen. Sie trinken nichts, stimmt's? Nie wieder, er nickte. Sehe ich an Ihren Augen. Wie hoch ist die Miete? Sie schüttelte den Kopf. Sorgen Sie ja erst einmal für Ordnung. Das ist aber auch... Das ist aber noch nicht der Kriminalfall.
Ach so.
Also es ist jetzt nicht so, dass er rabiater aufräumt und irgendwelche Typen da umbringt, damit die ja nie wiederkommen oder irgendwie so etwas. Darum geht's nicht. Aber es ist für ihn mal wieder die Gelegenheit, Leute aufzugabeln, die sich da irgendwie illegal auf dem Gelände breit machen, die er dann hochgehen lässt und die dann wieder bei ihm im schwarzen Notizbuch landen. Und so ist das hier jetzt auch. Also er checkt da also die Lage, sitzt da und er weiß ganz genau, irgendeiner kommt hier immer aufs Gelände geschlichen, hat sich hier irgendwie eingenistet und macht hier irgendwas und den will er jetzt unbedingt... Den will er jetzt unbedingt da zur Rede stellen. Ne? Er hat jetzt also überall da die Löcher im Maschendrahtzaun, das hat er alles repariert, hat Schilder aufgestellt, betreten, verboten und so weiter und so fort. Trotzdem setzt er sich dahin, weil er genau weiß, irgendwann
kommt trotzdem jemand.
Muss ja jemand kommen.
Ja.
Und tatsächlich, eine Person besah sich den Zaun, schüttelte den Kopf, ging an den Kofferraum, kam mit einem Seitenschneider zurück. Als der Besucher den Schneider zum ersten Mal ansetzte, ließ Frenzel seine LED-Taschenlampe aufblitzen und leuchtete ihm ins Gesicht. Was machen Sie da? Ich will in meine Werkstatt. Ihre was? In meine Werkstatt. Sind Sie sicher? Schweigen. Der Mann versuchte, die Augen abzudecken, um den, der da leuchtete, zu erkennen. Können Sie die Schilder nicht lesen? Die waren gestern ja noch nicht da. Und deshalb meinen Sie, Sie können hier so einfach reinkommen. Ne, Frenzel, das sah jetzt schön mal den... Ding, ja. Natürlich. Schweigen, angestrengtes Nachdenken. Zu was meinen Sie, zäunt ein Besitzer seinen Besitz ein? Und welche Freude, meinen Sie, bereitet es einen Besitzer, wenn man seine Stromleitung anzapft und Strom auf seine Kosten verbraucht? Aber die gesamte Einrichtung der Werkstatt ist mein Eigentum. Hier befindet sich keine Werkstatt. Hören Sie, in der Halle habe ich Werkzeug für über 1000 Euro. Es gibt hier keine Werkstatt. Das wollen wir doch mal sehen. Glaub ich, ruf mal die Polizei. Damit werden Sie sich kaum einen Gefallen tun. Hausfriedensbruch, Einbruch, Stromdiebstahl, unbefugtes Auswechseln von Schlössern und noch viel mehr. Hier spricht alles nur gegen Sie. Also so läuft Frenzel da auf. Und dieser Typ, der da eine Werkstatt hat, das ist ein Türke und den kann Frenzel nachher noch sehr, sehr gut gebrauchen. Und irgendwann geht Frenzel dann auch mal in die Stadt. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das ist Nürnberg. Und geht in eine Kneipe, da wird er dann Stammgast, weil er sitzt immer auf demselben Platz und lässt sich immer ein Wasser mit Zitrone bringen. Und beobachtet dann da so die Leute und er stellt dann irgendwer fest, ja, da sitzen immer irgendwie, sitzen da dieselben Typen. Und diese Kneipe, die hat so einen witzigen Namen. Warte mal, den muss ich noch mal kurz, kurz suchen. Das ist nämlich das Gadda da Vida.
Wie dieser komische Song.
Richtig, genau. Genau, wie dieser komische Song. Ja,
dieser lange.
Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Tommy Goertz. Also immer, der schreibt dann immer über diese Kneipe und erzählt dann immer, welche Songs da so gespielt werden. Und ich habe mir
und
diese.
Immer in der Gadda da Vida.
Genau, und Gadda da Vida ist tatsächlich einer dieser Songs.
Ich weiß gar nicht mehr, von wem der ist.
Der ist von Iron Butterfly.
Ach, genau.
Ja. Echt, den kanntest du?
Ja, den kann ich.
Ich habe noch nie von dem Song gehört.
Das war ein Riesenhit.
Ja?
Ja, ja. Das war so ein Kultsong, mal, ich würde mal sagen, 70er Jahre.
Ja.
So ein ganz altes Ding.
Auf jeden Fall.
Kein Ende.
Ja. Also beschreibt Tommy Goertz auch immer, welche Stücke da so laufen in dieser Kneipe.
Und immer so 70er-Jahre-Zeug.
Immer so 70er-Jahre-Rockzeug, so irgendwie. Steve Winwood ist dabei, Udo Lindenberg, Neil Young, die Beatles und all diese ganzen, Jimi Hendrix und so. Und ich habe bei Spotify eine Trackliste extra abgelegt. Und die heißt Frenzel bei Tommy Goertz, heißt diese Trackliste.
Hast du die erstellt?
Die habe ich da erstellt.
Ist die öffentlich?
Ja, klar, ist die öffentlich.
Ja, das ist ja super.
Kann jeder also sich
dann
da gerne mal...
Kann man sich diese Liste anhören, während man das Buch liest?
Genau, das super. Kann man machen.
Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut.
So, und da fängt eigentlich erst der Kriminalfall an, weil er lernt dann da auch so eine Gruppe so kennen, die sich bei ihm da so an den Tisch sitzen und ja, er hilft dann auch einer Frau da, weil die hat irgendwie den Mercedes ihrer Mutter verkauft und die ist da so ein bisschen übers Ohr gehauen worden und Frenzel knöpft sich dann die Leute vor und was ganz lustig ist, immer wenn Frenzel irgendwo hinfahren muss, er hat kein eigenes Auto, dann leiht er sich immer so eine fette Karre. Also er fährt da mit einem 7er BMW da immer hin und so. Und das bleibt auch der Polizei nicht so ganz verborgen, das ist ganz lustig. Jetzt fängt der Kriminalfall eigentlich erst an. Also plötzlich dann passiert Folgendes, da gibt es ja eben halt so einen Typen, Charlie ist das, und der hat einen Sohn, Jimmy, und dieser Jimmy, der stirbt plötzlich. Und 10 Seiten später stirbt auch dieses Mädel, was dieses Problem hatte mit dem Autoverkauf, und ihr Freund.
Okay.
Die werden beide umgebracht und dann stirbt noch die Mutter von dem Jimmy, die stirbt auch noch.
Alle in so kurzem Abstand.
Alle in so einem kurzen Abstand. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, dass sich jetzt wieder rumspricht, da sitzt einer hier Totschlag und so, sondern es ist das wird gar nicht bekannt in dem Ort, weil dazu ist die Stadt einfach zu groß, sondern er fängt an zu ermitteln. Und zwar auf seine Art. Auf seine Art. Und er hat ja viel Geld, das heißt, er kann auch die Leute ständig bestechen. Er muss zum Beispiel Überwachungskameras, guckt er sich an, um halt zu finden, okay, wann war die Person zuletzt da gesehen, was ist da sonst noch so. Und er ermittelt jetzt so mit seiner Art und Weise. Er hat ja in seinem schwarzen Notizbuch Leute stehen, die ihm jetzt helfen müssen. Und die spannt er da jetzt also ein. Und das ist einfach...
Das ist aber eine geile Idee.
Das ist einfach sensationell gemacht. Das ist wirklich super gemacht. Und das macht wirklich großen Spaß.
Und jeder von diesen Leuten, die da in diesem Buch stehen, hat dann seine Rolle.
Ja, hat so potenziell, kommt der in Frage. Ne? Dass irgendwie auch dieser Lehrer, der muss ihm dann auch plötzlich helfen, den ruft dann mitten in der Nacht an und sagt so, Schmiedgen hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Ne? Jetzt kommt es drauf an, jetzt musst du sofort in ein Auto steigen und sofort hierher kommen und so weiter, weil ich brauche dich jetzt hier. Und dann ist deine Schuld beglichen, so ungefähr. Und so geht er halt mit diesen Leuten um. Ne? Und das ist ja auch so ein kräftiger Typ irgendwie, das ist ja so eine Erscheinung. Die Walli, um die es geht, die später stirbt, die da mit ihm am Tisch ist, die sagt irgendwann zu ihm, sag mal, Frenzel, so ein Typ wie du, ne? Wieso hat er eigentlich keine Frau? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und dann sagt er nur so, ja, ich glaube, das liegt daran, dass der Typ Lino Ventura gerade nicht so gefragt ist.
Aber das klingt super spannend.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Plot.
Genau, ich glaube auch. Das ist so die Kunst daran, ne? Wie alles zusammenläuft und wie. Ja, klingt sehr, sehr gut.
Und wenn man das so liest, ich habe dann danach erfahren, dass er dafür den Crime Cologne Award bekommen hat.
Oh, okay.
2022. Ja. Und in der Laudatio heißt es.
Ist aus dem letzten Jahr das Buch, oder?
Ja, genau. Mhm. In der Laudatio heißt es dazu, habe ich mir extra nochmal hier aufgeschrieben, um euch das nochmal vorzulesen. Frenzel weiß, was Recht und was Unrecht ist, und er schafft Ordnung in seinem kleinen Kosmos, den er sich mühsam aufgebaut hat. Helden wie er sind selten. Umso mehr verdient Frenzel diesen Preis.
Richtig. Ja. Hier ist ja auch ein Logo vom Glauser-Preis.
Ne? Ja, er ist Glauser-Preisträger.
Ja. Muss man erstmal schaffen.
Ja.
Sind viele Krimi-Autoren nominiert. Wird immer auf der Feier vom Syndikat, das ist ja ein Zusammenschluss der ganzen Krimi-Autoren in Deutschland, wenn man da bei sein will. Ich mache das auch, unterstütze sie auch.
Ja.
Und die organisieren so Treffen, und es gibt einmal im Jahr ein Syndikatswochenende, wo halt die ganzen Autoren kommen, da gibt es dann Workshops und so. Ist auch echt ganz cool gemacht, weil diese Messe ist gemacht, also ich sage Messe oder Seminar, ist halt gemacht wie so ein Tatort.
Ja.
Also so mit so Gaffer-Tape und Crime Scene und kein Durchgang und so, und du musst aber trotzdem durch und so. Also es ist wirklich, die sind sehr kreativ, haben tolle Sachen gemacht. Und das Highlight ist immer, ich glaube, am Sonntagabend wird dieser Glauser-Preis verliehen.
Ja.
Und wer den kriegt, das ist wirklich eine große Ehre.
Aber es ist ein reiner Krimi-Preis, ne?
Ja, es ist ein reiner Krimi-Preis. Der Friedrich Glauser-Preis heißt der, glaube ich, ja.
Ja.
Ist ein reiner Krimi-Preis. Und das ist schon, also in dieser Syndikat-Szene, der größte Preis, den du bekommen kannst.
Ja.
Ja.
Krass.
Ja.
Also von daher.
Und da kannst du zugreifen. Wenn du Bock hast, einen Krimi zu lesen, also die sind alle auf einem echt guten, hohen Niveau.
Ja, ja. Ja, dann ist Tommy Girls ja inzwischen einer der ganz großen Krimi-Autoren geworden. Und er hat zwei Bücher gerade mal dafür gebraucht.
Unglaublich.
Na, also er ist Meyer hieß aber, ja, der Vorgänger, Meyer, auch ein Ex-Knacki, so eine Geschichte. Dafür hat er eben diesen Glauser-Preis bekommen.
Ich glaube, da waren wir in Travemünde.
Stimmt, da habe ich schon mal drüber erzählt. Ja,
und das fand ich damals auch total, total spannend.
Also wirklich ein toller Plot, also tolle Figur, die er mal so ganz anders irgendwie.
Ja.
Und ich finde auch Tommy Goertz selber wahnsinnig, wahnsinnig interessant.
Ist Journalist oder wie war das?
Nee. Ja, nee, er hatte so wahnsinnig, wahnsinnig viele Jobs gemacht. Mhm. Hat Soziologie studiert, irre lange, 24 Semester waren das, glaube ich. Aha. Hat auch promoviert, war auch Straßenmusiker, war Schallplattenvertreter. Also er hat unfassbar viele Jobs gemacht. Mhm. Wollte auch als Soziologe bei der Marke Puma anfangen, ist dann aber abgelehnt worden. Da wurde dann Dozent für Text und Konzeption an der Hochschule Nürnberg. Und das fand ich ganz witzig. Er musste sich einen Künstlernamen zulegen, weil seine Frau das wollte. Mhm. Eigentlich heißt er ganz anders. Also er heißt nicht Tommy Goertz. Und das war so ein Deal mit seiner Frau, weil seine Frau sagte, ich möchte eigentlich nicht, wenn du jetzt Professor wirst an so einer Hochschule und dann noch was noch mit der deutschen Sprache zu tun hat, dass dann bekannt wird, dass du so ein Schriftsteller bist von solchen Krimis irgendwie. Da hatte er diese beiden Krimis, die waren da noch nicht draußen.
Er hatte nur die Idee, ich schreibe mal einen
Krimi. Nee, er hatte so Heimatkrimis geschrieben. Also er hat schon viele Bücher geschrieben, die halt immer in Franken spielen. Mhm. Und seine Frau fand irgendwie, naja, so Unterhaltungsliteratur und Professur, das passt nicht zusammen. Ja. Also liegt dir mal besser, ich möchte, dass deine Bücher unter einem Künstlernamen erscheinen. Mhm. Und das fand ich irgendwie, so ganz witzig, dass er sich dann auch darauf eingelassen hat. Fand ich mal ganz interessant. Aber und er hat noch auf einer Alm gearbeitet, er braut sein eigenes Bier und lässt Schnäpse aus seinen Früchten brennen. Das würde ich ja gerne mal probieren.
Ach, hier ist auch ein Bild von ihm.
Ja. Mhm.
54 geboren. Mhm.
Also das gefällt mir.
Ah, Reihe um den Nürnberger Kommissar.
Genau.
Deswegen meinst du auch, Nürnberg könnte es
ja
sein.
Ja, Frido, behüt uns. Mhm. Ja.
Ja.
Also von daher glaube ich, dass die Stadt, um die es hier geht, ja, das müsste Nürnberg sein.
Ja, ja.
Das sieht man auch daran, weil Frenzel zeichnet ja nach, wie hat sich jetzt die eine, die da ermordet wurde, wie hat die sich bewegt? Die ist mit dem Anhalter, die hat sich von so einem LKW-Fahrer mitnehmen lassen. Mhm. Also der LKW-Fahrer war jetzt nicht der Mörder, das war auch eine Fahrerin. Aber sie wollte halt in eine bestimmte Richtung und das deutet darauf hin, dass sie Richtung Nürnberg irgendwie wollte. Und dadurch, dass die Gruppe da immer mal wieder so in dieser Kneipe ist, müsste das eigentlich Nürnberg sein. Mhm. Aber der Kollege hat das ja offen gelassen.
Ja.
Also tolles Buch, toller Protagonist irgendwie. Man mag den trotz seiner Vergangenheit, aber na, es ist so ein bisschen so der Außenseiter und dem wurde von der Polizei auch übel mitgespielt. So die Polizei hat zum Beispiel einen sehr guten Freund von ihm erschossen. Das ist ganz, ganz bitter gelaufen, steht hier auch drin. Mhm. Eine unfassbare Geschichte. Also Vorlauf war, dass sie auf der Autobahn war mit seinem Kumpel unterwegs in so einem alten Benz, so 120, und dann kam von hinten so ein Porsche.
Ja.
Der ihn da bedrängte und immer da vorbei wollte und dann endlich hat er dann so Platz gemacht und der Porsche blieb dann mal so auf gleicher Höhe. Er hat Gas gegeben, der Porsche hat Gas gegeben.
Ach so.
Also so eine unfassbare Szene und wie das ausgegangen ist, das ist richtig, richtig bitter gewesen. Mhm. So, also, aber müsst ihr selber lesen, das ist echt auch wieder von Tommy Goertz auch wieder genial irgendwie erdacht, finde ich. So bitter das auch ist. Ne? Also das tat einem dann schon leid, wenn man das gelesen hat. Das ist so ganz am Anfang, als so dargestellt wird, warum Frenzel mit der Polizei nicht kann.
Den ist so gut.
Ja.
Aber zwei Fragen habe ich.
Also ja.
Zwei wichtige. Die erste ist, das eine Urlaubslektüre?
Das kann man überall lesen.
Okay. Und die zweite, weil etwas passiert ist, was bei uns, glaube ich, tatsächlich das erste Mal passiert ist, weil du ein bisschen Zeit hattest, du warst kurz im Urlaub und du hast dir ein Buch geliehen von mir, was du
im
Urlaub gelesen hast.
Gut, das dass du das sagst, hätte ich fast vergessen.
Und das haben wir noch nie gemacht,
ja.
Weil wir immer in den zwei Wochen-Tours, hast du halt wirklich genug zu tun, haben wir auch schon oft erzählt, das nächste Buch zu lesen.
Ja.
Was aber noch nie passiert ist, dass einer ein Buch vorstellt und der andere sagt, ey, habe ich so einen Bock zu lesen, das lese ich jetzt.
Ja.
So, und das war in unserem Fall Martin Sutter.
Melody.
Und du hast mir nur eine WhatsApp geschrieben, glaube ich. Mega, habe ich ganz schnell durchgelesen.
Ja, ja. Also das kann ich auch. Also jetzt doppelte Empfehlung.
Ja, ja.
Ich fand es wirklich super.
Ich auch.
Ich fand es wirklich toll.
Ja.
Gut. Echt richtig, richtig klasse.
Ja.
Auch wie das erzählt ist und auch die Geschichte, um die es da so geht.
Der Plot ist irre, oder?
Ja, ja, der Plot ist super.
Ja, und ja, finde ich auch.
Und du wirst auf den letzten Seiten auch nochmal wieder total überrascht.
Das,
du rechnest da gar nicht mit.
Wir sprechen jetzt nicht ausführlich über das Ende, aber ein Buch mit so vielen Wendungen und so einem Ende habe ich wirklich selten gelesen.
Ja, eine ganz, ganz großartige Geschichte von Martin Sutter. Hat mir extrem an, wirklich super gefallen. Ja. Ich habe das auch echt wahnsinnig schnell durchgearbeitet.
Ja, das liest man schnell durch. Ja, ja, ging mir auch so. Ja. Okay, das wollte ich nur noch wissen.
Ja.
So. Ich fahre jetzt weg, fahre in Urlaub für 3 Wochen.
Ja, schön.
Bisschen Kroatien und Italien steht bei mir auf dem Plan. Und du bleibst hier, ne?
Ja, ich habe noch nicht Urlaub. Wir machen jetzt Urlaub im September und wollen dann nach Südtirol uns da die Städte angucken.
Schön.
Nochmal. Ja. Bozen waren wir ja schon, aber wollen wir nochmal. Und Brixen und Meran und so.
Schön.
Ja.
Ich bin Ende August wieder da. Und
dann muss ich mir noch einen Italien-Roman besorgen.
Da gibt es bestimmt viel.
Also ein Roman, der in Südtirol spielt. Beackert das eigentlich schon jemand viel. Bestimmt, ne? Südtirol? Das
wird alles. Guck, beim Emons Verlag, die haben für jede Region was.
Echt? Haben die auch für Südtirol was?
Bestimmt. Weiß ich nicht, aber bestimmt.
Keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken.
Aber Tod in Südtirol finde ich als Titel echt abtörend.
Gibt es den schon?
Bestimmt. Es gibt Tod überall.
Tod
an der Nordsee. Tod auf Usedom.
Ja.
Also, Tod auf Sylt. Was sagt mir das denn? dass es da eine Leiche gibt und da jetzt ermittelt wird. Das ist doch zu wenig, mal ehrlich jetzt.
Ja, ich werde mal gucken. Also, dann mache ich das jetzt mal. Südtirol.
Guck mal, genau.
Ja.
Ich habe es nicht geschafft, was zu finden, weil ich finde, es muss ja auch gut sein, was man liest, ne?
Natürlich, ja, ja, klar.
Und nur,
also tot innen lese ich jetzt nicht. Ich muss irgendwie mal, ich muss mal irgendwie tief graben, was so,
ja,
was ein, ja, schönes Buch ist, was in Südtirol angesiedelt ist. Oder halt in einer Stadt wie Bozen oder Meran,
ja,
oder sowas.
Ja.
Ja, es gibt sicherlich, es gab ja in Südtirol, das habe ich mal so mitbekommen, da, es gibt so eine tatsächlich einen ganz tollen Roman, aber ich weiß den Titel jetzt nicht, der handelt davon, von so einem Pfad, den gab es mal so über die Dolomiten, wo viel geschmuggelt und auch gehandelt wurde.
Aha, so ein Handels...
Ja, genau. Also da gibt es auf jeden Fall einen Roman, das weiß ich. Aber weiß ich jetzt den Titel natürlich nicht gerade. Mhm. Das fällt mir jetzt spontan ein, sowas gibt es.
Ja.
Aber das ist dann wieder so historisch, ne? Historisch bedingt. So sowas wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also es muss schon in der Jetztzeit irgendwie angesiedelt sein.
Ja, ja, bei mir ja auch. Also, und es darf kein Fantasy sein, vor allem.
Ja, genau. So. Also vielleicht habt ihr ja einen Titel gerade parat irgendwie, genau, der noch nicht zu alt ist, der in Südtirol angesiedelt ist, den ich jetzt mal lesen,
stimmt,
soll.
Ja.
Ist ja für September, ihr habt also genug Zeit, das, ja, mal.
Und du auch genug Zeit.
Genau, mir das selber mal zu suchen.
Ja. Ich nehme mit in den Urlaub John Irving, hatte ich ja schon gesagt.
Ja, 1000 Seiten.
300 habe ich schon gelesen.
Ja.
Habe ich mir echt was vorgenommen. Ich bin ganz gespannt. Und wenn ich es vorstelle, dann habe ich es durchgelesen. Und sonst werde ich es zumindest erwähnen in den nächsten Ausgaben.
Bin ich gespannt.
Das war's vor der Sommerpause. Letzte Ausgabe.
Schön, dass ihr dabei wart.
Kommt,
schreibt uns gerne mal auf Instagram. Zweimal Buch ist auf Instagram.
Ja, wir haben, glaube ich, nie, weil wir hier am Aufarbeiten gerade sind, wir haben, glaube ich, nie kommentiert, eine Verlagsfrau, die uns geschrieben hat zu Annie Ernaux. Wir haben nämlich damals gefragt, ist Annie Ernaux mit 40 Seiten, kann man da überhaupt von einem Buch sprechen?
Ach so, ja, stimmt.
Die Kollegin hat gesagt, und das finde ich eine gute Zusammenfassung, Ein Preis für ein Buch von 40 Seiten, wir bezahlen ja nicht die Seiten, sondern wir bezahlen ja den Inhalt, den Text.
Ja. So.
Und dadurch findet sie, dass auch ein Buch mit 40 Seiten, wenn es so gut ist wie das von Annie Ernaux, ein Buchtitel haben darf. Also, dass es ein Buch sein darf. Das finde ich eine gute Analyse, das wollte ich mal sagen.
Ja, sehr gut. Also, mehr von diesen Zuschriften.
Ja,
sehr, sehr gerne.
Können wir gebrauchen.
Genau, also Instagram nicht vergessen, zweimal Buch ist auf Instagram, schreibt uns da gerne, kommentiert die Fotos und was wir da alles so posten und wir freuen uns auf jeden Fall.
Bis bald
und schönen Sommer. Und viel Spaß beim Lesen.